Knapp daneben ist auch vorbei. Kennt dieses Sprichwort. Und ihr kennt auch, was es meint. Ein Kind will sich die Milch beim Frühstück gerne selbst ins Glas einschütten. Die Milch ist auch fast ins Glas gekommen. Es war nur ganz knapp daneben. Aber das ändert wenig daran, dass der ganze Tisch überschwemmt ist mit Milch. Oder wir kennen das aus dem Sport. Der Ball flog nur ganz knapp am Pfosten vorbei. Der Turner griff nur ganz knapp an den Ringen vorbei. Die Linie wurde beim Weitsprung nur ganz knapp überschritten. Und doch, obwohl es so knapp war, war es kein Tor und keine Punkte und kein gewerteter Sprung. Manchmal reicht es nicht, nur nah dran zu sein. Ja, es kann sogar gefährlich sein, zu denken, ich bin fast da, das ist gut genug. Ich bin knapp dran, das reicht erstmal. Dabei gibt es eben so viele Situationen, wo wir schnell geneigt sind zu denken, komm, das reicht erstmal, das letzte Stück gehe ich dann ein anderes Mal. Komm, für heute lass es gut sein, morgen ist auch noch ein Tag. Komm, ich bin schon fast am Ziel, da wird mir schon nichts mehr dazwischen kommen. Ich kann mal einen Augenblick verschnaufen. Wir haben uns letzten Sonntag angesehen, wie es Licht und Schatten gab in der Begegnung zwischen Jakob und Esau. Manches hat sich wirklich verändert, aber anderes blieb noch getrübt von schlechten Gewohnheiten und Einstellungen, auch im Leben von Jakob. Und heute geht es weniger um die innere Veränderung, sondern um bestimmte Umstände und Situationen im Leben, die uns daran hindern oder uns abhalten, dem Herrn ganz in Treue nachzufolgen. Verführerische Kompromisse, falsche Zwischenstopps, die das Glaubensleben lähmen. Manchmal vielleicht sogar mit guten Absichten. Und doch, auch im Geistlichen gibt es Situationen, da gilt, knapp daneben ist auch vorbei. Schlag doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 33, und wir lesen die Verse 12 bis 20. 1. Mose, Kapitel 33, ab Vers 12. Und Esau sagte, lass uns aufbrechen und weiterziehen, und ich will vor dir herziehen. Er aber sagte zu ihm, mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass säugende Schafe und Kühe bei mir sind. Wenn man sie nur einen Tag zu schnell triebe, so würde die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin. Ich will einherziehen nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Schritt des Viehs, das vor mir ist, und nach dem Schritt der Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Da sagte Esau, ich will doch noch von dem Volk, das bei mir ist, einige bei dir zurücklassen. Er aber sagte, wozu das, möge ich nur Gunst finden in den Augen meines Herrn. So kehrte Esau an diesem Tag auf seinem Weg nach Seir zurück. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus. Und seinem Vieh machte er Hütten, darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Paddan Aram kam und lagerte vor der Stadt. Und er kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Wir sehen hier zwei Orte. Und in gewisser Weise zeigen uns diese beiden Orte zwei große Versuchungen an, die uns daran hindern können, dem Herrn mit ganzer Hingabe und im Gehorsam gegenüber seinem Wort zu folgen. Die eine Versuchung stammt aus der Schwachheit und die andere Versuchung aus vermeintlicher Stärke. Der erste Punkt heißt Sukkot. Ich brauche eine Pause. Nachdem Jakob und Esau ihre Feindschaft beigelegt haben, erwartet Esau, dass Jakob mit ihm ins Gebirge Seir zieht. Seir lag im Südosten von Kanaan außerhalb des verheißenen Landes, denn Esau kümmerte sich wenig um das Wort Gottes und um das, was er dem Großvater Abraham und dem Vater Isaak versprochen hat. Doch Gott hatte in Haran zu Jakob gesprochen und gesagt, in 1. Mose 31, Vers 13, ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Es war also richtig, ja sogar wichtig, dass Jakob nicht nach Seir geht und seinem Bruder folgt, sondern dass er einen anderen Weg einschlägt. Gott hat ihm einen anderen Weg geboten. Allerdings traut sich Jakob nicht, Esaus Forderung einfach so abzuschlagen, sondern er täuscht ihn, lässt ihm im Glauben, dass er langsam nachzieht. Dabei dreht er um und zieht in die entgegengesetzte Richtung. Calvin bemerkt hier treffend, und doch steht die Wahrheit bei Gott so hoch im Werte, dass er uns nicht erlaubt zu lügen und zu trügen, auch wenn kein Schaden dadurch entsteht. Man muss auf der Hut sein, dass nicht falsche Furchtsamkeit zu solchen Ausflüchten Anlass gibt. Jakob dreht also ab und er überquert wieder den Jabbok und er reist nordwestlich weiter. Doch nicht alles von Jakobs Worten muss gelogen sein, was er hier zu Esau gesagt hat. Er erklärt, dass seine Herden gerade Jungtiere bekommen haben und säugen und auch, dass seine Kinder zart sind, also noch klein und schwach, noch nicht so gut reisen können. Und ja, es war bis dahin eine strapaziöse Flucht, das müssen wir bedenken. Aus Haran mussten sie heimlich fliehen und das in Eile und dann in das Gebirge Gilead flüchten, wo Laban sie dennoch einfing. Und dann reisten sie mit einem Schrecken weiter. Doch dann kam schon gleich die Bedrohung Esaus mit seinen 400 Männern. Es war eine kräftezehrende Reise. Voller Furcht, voller Angst, voller Eile, voller Hast. Vers 17 heißt es, und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus, und seinen Vieh machte er Hütten. Darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Also Jakob, er überquert wieder den Jabbok, und wenn die Angaben stimmen, wo man den Ort Sukkot vermutet, dann reist er nur etwa 2 Kilometer weiter. Nach 2 Kilometern findet er eine Ebene, wo er seinen Viehherden Hütten baut. Das sind einfache Umzäunungen mit einem Laubdach als Schutz vor der Sonne. Und daher nennt er diesen Ort nun Sukkot, den er sich da aufgebaut hat. Das heißt Hütten. Hütten. Ein Platz, an dem sich seine Herden und auch Jakob mit seiner Familie ausruhen können, wo sie rasten können. Sukkot ist zunächst ein Ort der Erholung. Ja, die zarten Kinder, die säugenden Schafe und Kühe, sie brauchen ein bisschen Ruhe nach all diesen Anstrengungen. Und wir erinnern uns, selbst Jakob, er muss am Ende seiner Kraft gewesen sein, sowohl emotional nach dieser so ängstlich erwarteten Begegnung mit Esau, aber auch körperlich. Er hat, als er nicht einschlafen konnte, seine ganze Familie über den Jabbok gesetzt, dazu seine ganze Habe und dann bis zum Morgengrauen mit dem Herrn gekämpft, wobei ihm seine Hüfte ausgerenkt wurde, sodass er fortan hinkte. Oh, wer könnte nicht verstehen, dass Jakob froh ist, einmal auszuschlafen, sich einfach mal in den Schatten zu legen, ohne Angst haben zu müssen, wer ihn verfolgt oder ob seine Familie bedroht ist. Da ist er nun. Nach 20 Jahren harter Arbeit in Haran, nach wochenlanger Flucht vor Laban, erschöpft von geistlichen Kämpfen, erschüttert und körperlich gelähmt. Der Kommentator Johann Peter Lange, er schreibt, wie ein lange gejagtes Wild endlich zu Boden sinkt, lässt er sich in Sukkot für einige Zeit nieder. Und ich glaube, das trifft zu. Jakob, er muss so völlig erschöpft gewesen sein. Wir können also davon ausgehen, dass Jakob erkannte, meine Kinder, meine Tiere und auch ich, wir brauchen nach diesen schweren Wochen unbedingt mal eine Pause. Wir müssen irgendwie mal zur Ruhe kommen. Nicht immer nur in Hast und Eile und Sorge und Angst von einem Ort zum nächsten. Wir brauchen Schatten, wir brauchen Schutz, wir brauchen einen Ort zum Ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Sukkot, ich brauche eine Pause. Und ihr Lieben, es ist gut, wenn wir Sorge tragen um diejenigen, die uns anvertraut sind. Und ja, es ist auch wichtig, dass wir unsere eigene Schwachheit sehen. Es ist nicht heldenhaft, ständig über seine Kraft zu gehen und vorschnell auszubrennen. Gott hat vorgesehen, dass wir Zeiten der Regeneration, der Ruhe und der Stärkung brauchten. Sogar Jesus dachte daran, dass seine Jünger Zeiten der Ruhe brauchen. Und manchmal ist es nicht nur die körperliche Schwäche, sondern eine seelische Kraftlosigkeit. Wie Elia, der unter dem Ginsterbusch zusammensackte und nicht mehr weiter wollte, weil er keine Kraft mehr hatte, nach all dem, was er auch für den Herrn getan hat und nach all den Bedrohungen und den Sorgen, die auf ihn einströmten, er sackt zusammen und sagt, ich will nicht mehr. Viele Gläubige erleben Zeiten innerer Verzagtheit, Zeiten von Schwermut, von seelischer Kraftlosigkeit, wo man niedersinkt und sagt, ich komme nicht weiter voran. Ich muss mich irgendwie erholen, ich muss irgendwie mal zur Ruhe kommen. Ich brauche wieder neue Kraft. Nicht selten, auch gerade nach großen Erfolgen, nach großen Rettungstaten Gottes, nachdem man vieles erlebt hat mit Gott oder nachdem man ihm in großer Weise gedient hat. Jakob ist sowohl Laban als auch Esau entkommen. Er hat mit Gott gekämpft und durch Gebet überwunden. Er hat um Gnade gefleht und er hat einen Ehrennamen bekommen, dass Gott für ihn streitet. Doch hier sackt er entkräftet nieder. Nach nicht mal 2 Kilometern. Und das ist nicht außergewöhnlich. Wenn mal so die ganze Anspannung nachlässt, wenn der Körper irgendwann sagt, hier, ich bin am Ende. Wir haben alle Reserven aufgebraucht. Wir brauchen Zeit der Rast. Wir brauchen manchmal einen Sukkot, wo wir im Schatten des Laubes eine Weile ausruhen können. Aber es gibt Gefahren. Es gibt Versuchungen, die uns in Situationen eigener Schwachheit oft begegnen. Jakob baut mehr, als zur Erholung nötig ist. Jakob nannte den Ort Sukkot wegen der Hütten, die er für die Herden errichtete. Aber Mose berichtet uns, dass er für sich auch was baute, nämlich ein Haus. Das wird auch noch in unserem Verständnis eher eine Hütte gewesen sein, nicht kein Backsteinhaus mit Balkon und Gaube, aber es war doch mehr als bloß ein Zelt. Vor allem war es etwas Festes. Nicht nur ein schnelles Provisorium, das man dann wieder abbauen kann, um weiterzuziehen. Nein, Jakob sehnte sich offensichtlich nach einem festen Haus, nach festen Wänden. Vermutlich wohnte er die 20 Jahre bei Laban in einem Haus. Denn als er dort ankam, heißt es, Laban führte ihn in sein Haus. Jakob war es nicht mehr gewohnt, wie früher in Zelten zu wohnen. Außer vielleicht in den Nächten, wo er draußen mit der Herde unterwegs war oder eben in den letzten Wochen auf der Flucht. Aber aus Haran kannte er es, in Häusern zu wohnen. Und es ist ja auch eigentlich gar nichts Schlimmes, in Häusern zu wohnen. Ich gehe davon aus, dass wir alle in Häusern wohnen. Doch in Kanaan sollte Jakob als Fremdling wohnen. Er sollte als Fremdling wohnen. Es wird das Land seiner Fremdlingschaft genannt. Gott hat es Jakob und seinen Vorfahren zugeteilt Aber sie besaßen es noch nicht im vollen Sinne. Und das war ein Zeichen ihres Vertrauens, ihres Glaubens auf die Verheißung Gottes. Es gehörte zu dieser Hoffnung, dass Abraham, Isaak und Jakob in Zelten wohnten, in dem Land, das der Herr ihnen gegeben hat. In Hebräer 11, Vers 9 heißt es, da wird es ausdrücklich darauf eingegangen. Durch Glauben siedelte er, hier geht es um Abraham, sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und in Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Das Wohnen in Zelten war ein Bekenntnis ihres Glaubens an die Verheißung Gottes. Doch nun baut Jakob ein Haus, kein Zelt. Und zwar 6,5 Kilometer vor der Grenze Kanaans. Ganz nah dran an dem Land seiner Väter, ganz knapp davor. Aber bevor er wieder in Zelten wohnen muss, im Land der Fremdlingschaft, bevor er wieder nach Kanaan hineingeht, wo er als Fremdling leben soll, in Zelten, baut er kurz vor der Grenze zu Kanaan ein Haus. Es ist, als würde er noch die letzte Zeit ausnutzen wollen, so manche Freuden zu genießen, von denen er weiß, dass er sie in Kanaan nicht mehr haben darf. So wie diese schreckliche Tradition von manchen Männern, die mit ihren Freunden noch eine große Sauftour machen in der Nacht vor der Hochzeit. Ein trauriges Bild. Oh, ich bin kurz davor, ich will nochmal all das genießen, was ich eigentlich weiß, ich sollte es nicht mehr tun. Wenn ich diese Grenze überschreite, dann gelten für mich plötzlich andere Regeln, also will ich nochmal alles ausleben. Die körperliche Schwachheit Jakobs lässt ihn nach mehr körperlichen Annehmlichkeiten sehnen, als es angemessen war. Er gab seinen Pilgersinn auf, um kurz vor der Grenze zu Kanaan noch ein Leben zu genießen, ohne die besonderen Pflichten des Bundes mit Gott. Er möchte noch einmal kurz so leben, als wäre er nicht ein Träger der Verheißung, als stünde er nicht im Bund mit Gott, als wäre er ein Heide. Jetzt, wo Laban und Esau seine Reise nicht mehr hindern können, er sich sicher ist, dass er es nach Kanaan schafft, will er nicht nur Ruhe für seine Kinder und seinen müden Leib, sondern auch so etwas wie eine Pause von Gott und seinem Wort. Sukkot ist der erste Ort, den Jakob selbst benennt, der nichts mit Gott zu tun hat. Der nichts mit Gott zu tun hat. Alle anderen Orte, sie sind aufgrund besonderer Begegnungen mit Gott, außer Sukkot. Er nennt sie nach den Laubhütten für sein Vieh. Ihr Lieben, es ist gefährlich, wenn unsere körperliche Schwachheit auch zu einer geistlichen Trägheit führt und zu einer fleischlichen Gesinnung. Übrigens sehr passend heute die Schriftlesung. Wie Petrus sagt, lasst uns Hütten bauen. Hier gefällt es uns. Hier auf dem Berg. Wir wollen nicht wieder zurück ins Tal. Wenn wir uns mehr Erholung erhoffen von Bequemlichkeit und Unterhaltung und von irdischen Freuden als von der Gemeinschaft mit Gott, gib Acht! Deine körperliche Schwachheit verführt dich zu einer geistlichen Trägheit. Und es geht oftmals einher. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Jakob nicht nur ein paar Tage in Sukkot blieb, sondern mehrere Jahre. Als Jakob Esau begegnete, da waren seine Kinder zart, sagt er. Gemäß der Reihenfolge waren Josef und Dina erst zum Ende der 14 Jahre geboren, die Jakob für seine Frauen arbeitete. Danach arbeitete er noch 6 Jahre für seine Herden. Also als sie aufbrachen, waren Josef und Dina so um die 6 oder 7 Jahre alt. Im nächsten Kapitel wird beschrieben, dass als sie in Sichem ankommen, Dina eine junge Frau war. Wahrscheinlich um die 15 oder 16 Jahre. Und ihre älteren Brüder waren schon junge Männer. Die wussten das Schwert zu führen. Es scheint also, dass Jakob 8 bis 10 Jahre in Sukkot lebte. 8 bis 10 Jahre, 6,5 Kilometer östlich vom Jordan, der damaligen Grenze Kanaans. 8 bis 10 Jahre, um noch einmal in einem Haus zu wohnen und nicht diesen letzten Schritt zu machen und über die Grenze zu gehen, um nach Kanaan zu gehen, nach dem Gebot Gottes. Sukkot, ich brauche eine Pause, ja, gib Acht auf deine Kinder. Gib Acht auf deine Arbeit. Gib Acht auf deine eigene Gesundheit. Aber hüte dich davor, geistig träge zu werden. Mehr auf die Annehmlichkeiten dieser Welt zu vertrauen, als auf den Frieden und die Gemeinschaft Gottes. Die erste Raststation der Israeliten, als sie mit Mose aus dem Land Ägypten zogen, sie nannten es Sukkot, Laubhütten. Und diese Geschichte hat Mose vielleicht gebraucht, um zu ermahnen, bleib jetzt nicht stehen. Wir müssen in das verheißene Land. Es reicht nicht, aus der Sklaverei herauszukommen in Ägypten. Die ersten Nächte ohne Peitschen, ohne Aufseher. Nein, es reicht nicht, gerade so außerhalb der Reichweite der Ägypter zu sein. In Sukkot, den ersten Hütten, die sie sich bauen. Wir müssen bis an das Ziel, das Gott bestimmt hat. Und so auch wir, Gemeinde Jesu Christi, so auch du, lieber Bruder, liebe Schwester. Vielleicht hattest du gerade große Kämpfe, schwere Wochen und Monate hinter dir. Vielleicht steckt uns als Gemeinde noch so manches an Kämpfen in den Knochen, wie Jakob von den letzten Monaten und Jahren. Und alles in uns ruft, ich brauche mal eine Pause von all dem hier. Vielleicht bist du gerade in diesem Erholungsmodus und merkst, das Wort Gottes und seine Segnungen, seine Gemeinschaft, es wird dir irgendwie immer unwichtiger, immer fremder. Anderes ist dir gerade viel wichtiger, das Leben zu genießen, ein bisschen neue Kraft zu tanken, weil in leichteren Umständen, in bequemeren Situationen. Deine Wünsche und Hoffnungen kreisen mehr um Häuser als um den Himmel, mehr um Vergnügen statt um Vergebung. Steh auf, der du schläfst. Wache auf, damit Christus dir neu aufleuchtet in seiner Herrlichkeit und Gnade. Ja, in Christus dürfen wir ruhen und Kraft finden, aber nicht ohne ihn. Und ihr, die ihr nah dran seid, nah dran am Reich Gottes, nah dran, die Vergebung in Christus zu haben, nah dran, vielleicht nur 6,5 Kilometer, baut euch keine Hütten, gebt euch nicht zufrieden. Sagt nicht, hier kann ich erstmal rasten, hier habe ich schon das Reich Gottes in Sichtweite. Jetzt kann ich mich erstmal erholen. Es wird schon nichts mehr dazwischen kommen. Bau dir keine Hütten. Nein, gib dich nicht zufrieden, sondern geh weiter voran nach dem Wort Gottes. Suche ihn. Suche seinen Frieden. Suche seine Ruhe. Suche die Freude im Herrn. Suche volle Vergebung. Und zweitens, Sichem. ich krieg das schon zusammen. Vers 18 lesen wir, und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Paddan Aram kam und lagerte vor der Stadt. Und er kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Mose gibt uns hier einen deutlichen Hinweis, ja fast einen Seitenhieb. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Paddan Aram kam. Erst jetzt ist die Reise aus Haran in Paddan Aram beendet. Erst jetzt ist er in Kanaan, hier in Sichem. Ja, das ist Kanaan. Sukkot war noch nicht Kanaan. Erst jetzt in Sichem ist die Rückreise aus Haran beendet. Er hat das Land Kanaan erreicht. Und zwar, Mose schreibt, wohlbehalten. Warum schreibt er das? Wisst ihr, woran uns das erinnern soll? An das Gelübde, das Jakob in Bethel ablegte. Auf dem Hinweg, als er gerade Kanaan verlassen musste, da sagte er nämlich zu Gott, der ihm erschienen war in Bethel, in 1. Mose 28, Abvers 20, und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf meinen Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Wenn ich in Frieden zurückkehre. Und dann schreibt Mose, und er kam wohlbehalten. Oder man kann sogar übersetzen, friedlich. Das ist die gleiche Wurzel, die da in dem Wort steckt. Zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist. Das hat sich jetzt erfüllt. Jakob ist in Frieden nach Kanaan zurückgekehrt. Gott hat ihn tatsächlich bewahrt auf seinem Weg. Er hat sein Wort erfüllt. Nun ist Jakob also in Sichem, einem geschichtsträchtigen Ort. Sichem heißt Schulter oder Rücken. Die Stadt liegt nämlich zwischen den beiden Bergen Ebal im Norden und Gerizim im Süden. Sichem war auch der Ort, an dem Gott Abraham zum ersten Mal erschien, im Land Kanaan. In 1. Mose 12 lesen wir ab Vers 6, und Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land, und der Herr erschien dem Abram und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf. Jakob ist auf den Spuren Abrahams. Auch er schlägt sein Zelt in Sichem auf und baut einen Altar für Gott. So wie Abraham es tat. Ebenso wie Abraham später, aber weiter im Süden, kauft auch Jakob ein Stück Land in Kanaan. Die Währung Kesita kommt übrigens nur noch am Ende des Buches Hiob vor. Übersetzt heißt Kesita Lamm. Manche Ausleger vermuten, dass es ein Stück Silber ist im Wert eines Lammes zur damaligen Zeit. Aber das ist nicht ganz sicher. Es war aber vermutlich ein angemessener Preis für ein Stück Land in Kanaan. Aber obwohl hier es so einige Parallelen gibt zu Abraham, ist nicht alles so vorbildlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Zum einen ist Sichem 48 Kilometer von Bethel entfernt. Ein paar Tage, die er noch weiter hätte reisen müssen, und er hätte Bethel erreicht. Bethel ist der Ort, an dem Jakob Gott ein Versprechen gemacht hat, dass er dort ein Haus Gottes bauen will. Und in Haran hat Gott ihn erinnert, ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt hast, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Sichem ist in Kanaan, ja, aber noch nicht ganz an dem Ort, wo Jakob hin sollte. Er hält schon wieder knapp daneben, knapp davor. Warum? Vermutlich wegen den guten Bedingungen. Sichem war eine aufstrebende Handelsstadt. Die größten Handelsrouten, sie kreuzten sich genau in Sichem, sowohl zwischen dem Mittelmeer im Westen und dem Jordan im Osten, als auch die Straße zwischen Süden und Norden. Da war ordentlich Betrieb. Da kamen die Händler vorbei. Da konnte man Gewinn machen. Vielleicht merkte Jakob so langsam, ich habe dem Esau ganz schön viel gegeben von meinen Herden. Ich hatte mal viel mehr. Es war eine reiche, eine einflussreiche Stadt und Jakob lagerte nun kurz vor der Stadt. Wisst ihr, an wen uns das erinnert? An Lot, den Neffen von Abraham, der auch eine Zeit lang kurz vor Sodom lagerte. Das Feldstück, das Jakob kauft, ist auch nicht eine Begräbnisstätte wie Machpela, das Abraham kaufte, um Sarah zu beerdigen. Sondern hier lesen wir, er kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte. Abraham wohnte in Zelten, aber er wollte einen Ort, wo er die Toten in Glauben und in der Hoffnung der Auferstehung begraben kann. Doch Jakob kauft das Feldstück, damit er auf seinem eigenen Stück Land wohnen kann. Und wisst ihr, das ist eine Art Kompromiss. Ja, er lebt wieder in Zelten, wie ein Fremdling, aber doch auf seinem eigenen Stück Land wie ein Bürger. Ja, er lebt in Zelten, wie schon seine Vorväter, um dieses Bekenntnis aufrecht zu erhalten, aber doch kauft er genau das Stück Land, auf dem er zeltet, damit er sagen kann, mein Grundstück, mein Besitz. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn man weiß, was ich gerade gemacht habe, vielleicht war es nicht so ganz richtig. Vielleicht war es nicht so ganz das, was Gott gefällt. Und dann geben wir eine Ersatzleistung. Jakob baut einen Altar auf diesem Feldstück. Und er nennt ihn Gott, der Gott Israels. Damit will Jakob sein Gelübde erfüllen. Wenn ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und hier bestätigt er jetzt also öffentlich vor den Menschen, seht, Gott ist der Gott Israels. Doch es war nicht der Ort, den er Gott versprochen hatte. Es war nicht der Ort, den Gott bestätigt hatte. Es war nicht der Ort, wo Gott ihm erschienen ist, wie er damals Abraham erschienen ist in Sichem. Sichem, ich krieg das schon zusammen. Es ist diese Versuchung scheinbarer Kraft, ja, die Versuchung der Selbstüberschätzung. Ich fühle mich wieder fit und jetzt kriege ich das schon alles zusammen, was ich mir vornehme. Jakob glaubt, es reicht, wenn er 48 Kilometer vor Bethel hält und dort Gott als seinen Gott erklärt. Er glaubt, es reicht, wenn er in Zelten wohnt und trotzdem das Grundstück, auf dem sein Zelt steht, kauft als Besitz. Er glaubt, er kriegt das alles zusammen, die Vorteile der reichen Handelsstadt zu nutzen und den Geboten Gottes zu folgen. Ist doch zumindest nahe dran. In Sichem sehen doch viel mehr Leute den Altar. Was für eine evangelistische Möglichkeit, Gott, den Namen Gottes zu preisen. Als in dieser kleinen, öden Stadt Bethel, Damit wird sein Zeugnis doch noch viel größer. Er kann doch allen sagen, Gott ist der Gott Israels. Er gebraucht hier zum ersten Mal seinen Ehrennamen, den Gott ihm gegeben hat. Dass Gott für ihn streitet, dass Gott für ihn kämpft. Aber auch wenn der Altar so heißt, so zeigt sein Leben etwas anderes. Der Altar heißt, Gott ist der Gott Israels, und sein Leben zeigt, was zeigt sein Leben? Ich bin selbst mein Gott. Ich entscheide, was ich tun will. Ich glaube, ich kriege das alles zusammen. Knapp daneben. Ist auch vorbei. Jakob glaubt, er kriegt das zusammen. Die Liebe zur Welt und die Liebe zu Gott. Knapp daneben. Im nächsten Kapitel zeigt sich, dass er nicht lange dort bleiben kann. Gott treibt ihn hinaus durch große Probleme und durch Schmerzen und Leid. Doch dieses Stück Land, auf dem er wohnte, es wird später zu einer Begräbnisstätte. Nicht zu einem Wohnort, sondern zu einer Begräbnisstätte der glaubensvollen Hoffnung. Auf seinem Sterbebett im hohen Alter schenkt Jakob dieses Feld seinem Sohn Josef. Und als Josef dann in Ägypten starb, ließ er seinen Volksgenossen schwören, ihn in das Land Abrahams, Isaaks und Jakobs zu begraben. Und während Mose diese Worte aufschrieb, als er mit dem Volk Israel aus Ägypten auszog, da hatten sie die Gebeine Josefs mit dabei. Und in Josua 24, Vers 32 heißt es dann, und die Gebeine Josefs, die die Söhne Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, für 100 Kesiter gekauft hatte. Und es wurde den Söhnen Josef zum Erbteil. Oh Gott, hat es zum Guten gewendet. Gott hat aus diesem Feldstück des falschen Kompromisses wieder ein hoffnungsvolles, glaubensvolles Zeichen gemacht. Dieser Begräbnisstätte des Glaubens von Josef. Und Josua nutzte genau diesen Ort in Sichem, wo sie gerade da waren, auch gleich, um das ganze Volk Israel zu versammeln und um das Wort Gottes zu verkünden und zum vollen Gehorsam aufzurufen. Eben keine Kompromisse. Er sagt, ich lese mal Vers 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Und in der Folge kommt auch dieses bekannte Wort, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Keine falschen Kompromisse. Versucht nicht, zwei Herren zu dienen. Hier in Sichem, genau an diesem Stück, predigt Josua zu dem ganzen Volk Israel und sagt, macht es besser als Jakob. Dient dem Herrn in Aufrichtigkeit und Treue. Und etwa 1800 Jahre, nachdem Jakob in Sichem wohnte, erinnerten sich die Bewohner immer noch an Jakob. Sie hießen Samaritaner. Im Neuen Testament heißt diese Stadt Sichem Sichar. In Johannes 4, Vers 5 berichtet der Apostel von Jesus, er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Und die Frau, mit der er an einem Brunnen dort sprach, sie fragt erstaunt, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh? So viele Jahre später dachte man immer noch an Jakob. Ja, man verehrte ihn sogar scheinbar, weil er dort einen Brunnen gegraben hatte, der so lange Bestand hat. Ebenfalls ganz nach dem Vorbild Abrahams und Isaaks. Aber Jesus sagt auch uns, wie auch damals der Frau am Brunnen Jakobs, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. das Wasser des Reichtums, das Wasser des Ansehens, das Wasser des Erfolgs, das Wasser der Macht, es stillt niemals den Durst völlig. Es stillt niemals den Durst deiner Seele. Und wenn du denkst, du kannst dein Leben so völlig nach diesen Dingen ausrichten, wie in der Stadt Sichem, und das Wort Gottes dabei übergehen oder nur so halb erfüllen, aber trotzdem noch irgendwie den Herrn anbeten, dann irrst du dich. Das kriegst du nicht zusammen. Das passt nicht. Knapp vorbei ist auch daneben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere findet seinen richtigen Platz in Gottes Weisheit. Er wird es hinzufügen nach seinem Wort. Das, wonach deine Seele dürstet, kann allein Christus erquicken. Das, was du wirklich brauchst, findest du allein in der Gemeinschaft mit dem versöhnten Gott, in Christus. Jesus, er ist umhergezogen und er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Wir haben es passenderweise auch heute in der Schriftlesung gelesen. Er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte, damit wir in der herrlichen Stadt Gottes wohnen können. Und er uns in eine Wohnung bereitet im Hause des Vaters. Er kam müde und erschöpft und durstig nach Sichem, um Sünder zu erquicken und zu stärken mit dem Wasser des Lebens. Er lebte in völligem Gehorsam gegenüber dem ganzen Wort Gottes. Nicht ein einziges Mal ging er knapp vorbei, damit er mit seinem sündlosen Leben für meine und für deine falschen Kompromisse, für sündige Begierden, für ungläubige Ausreden, für selbstsüchtige Scheinfrömmigkeit, für gottlose Ziele bezahlen konnte mit seinem Tod. Und die Last der Schuld und den Zorn Gottes von uns nehmen konnte. Allein wegen der Vergebung in Christus ist Jakob und sind du und ich versöhnt mit Gott. Allein aus Gnade dürfen wir sagen, trotz all meiner Sünde und trotz all meiner Vergehen und trotz all meiner Schwachheit und trotz all meiner falschen Kompromisse ist Gott mein Gott. Aber nicht den Altar, den wir eigenwillig aufgebaut haben, bezeugt das, sondern das Kreuz von Golgatha, das aufgerichtet ist. Es bezeugt, Gott ist unser Gott, der für uns kämpft. Und nun schaue auf den Herrn Jesus. Willst du ihm allein folgen und in Wahrheit und im Geist ihn anbeten? Oder willst du den Götzen dieser Welt folgen? Falschen Kompromissen. Willst du dich zufrieden geben, dass du nah dran bist? Denkst du, du kriegst das zusammen? Irgendwie ein schönes Leben in sündiger Begierde und doch ein bisschen Anbetung Gottes. Kommst zum Gottesdienst und sagst, das ist das, was nötig war. Und den Rest der Woche kann ich leben in meinem selbstgebauten Haus. Lass uns im demütigen Glauben beschließen, wie das Volk unter Josua in Sichem. Dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme wollen wir hören. Ihr Lieben, lasst uns das mit ganzem Herzen sprechen. Nein, wir wollen keinen Sukkot und wir wollen keinen Sichem. Wir wollen zum Haus Gottes nach Bethel gehen. Wir wollen dem Herrn so dienen, wie er es uns verheißen hat. Und wir wollen darauf vertrauen, dass Gott uns die Ruhe schenkt, die wir brauchen. Und dass er uns das Land gibt, in seiner Verheißung. Eine Stadt, die nicht von Menschenhänden gebaut ist, deren Baumeister Gott selbst ist. Wir wollen nicht nur nahe dran sein. Lasst uns dem Herrn von ganzem Herzen folgen. Ja, wie wir in dem Psalm gelesen haben, unser Herz festmachen dass wir nicht wanken und schwanken bei so manchen Versuchungen in Sukkot oder Sichem, sondern ihm dienen. Und nicht nur mit unseren Worten, sondern unser ganzes Leben soll bezeugen, dass Gott unser Gott ist, der sein Wort und all seine Verheißungen erfüllt in Jesus Christus, unserem Herrn. Dazu helfe uns Gott. Amen.